ständige Erreichbarkeit, Dauerstress und ja, keine Lücke im Lebenslauf. Leute, es gibt da ein wiederkehrendes Problem. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Und das ist auch vielleicht ein Grund dafür, dass so viele Menschen das Gefühl haben, sich immer mehr für ihren Job zu zerreißen.
Vielleicht kennst du das, wenn du Leute fragst, wie es denen geht, dass sie viel von der Arbeit erzählen. Und die häufigste Antwort, die ich, glaube ich, immer höre, ist, ja, ich bin total gestresst, es ist voll viel los. Und niemand einfach so, ja, ich bin richtig gechillt, es ist alles cool.
Mehr als ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland ist von einer psychischen Krankheit betroffen. Und nicht selten hat das auch etwas mit ihrer beruflichen Tätigkeit zu tun. 6 von 10 Arbeitnehmenden sehen sich sogar aktuell gefährdet, ein Burnout zu erleiden.
Erst durch Corona hatte ich auf einmal wieder so ein Freiheits- und Glücksgefühl, dass ich Dinge schaffen konnte und machen konnte und nicht die ganze Zeit in der Arbeitswelt gefangen war.
Wo hört Selbstverwirklichung auf und wird zur Selbstausbeutung? Und was können wir tun, wenn wir merken, dass unser Arbeitsumfeld uns krank macht?
Ich persönlich erhalte ständig Kommentare über mein Aussehen, seien es meine Haare, meine Kleidung oder eben auch mein Gewicht. Für mich schon an sich problematisch und das verstärkt es nur noch, weil ich nun darüber nachdenke, welche Kleidung oder welchen Haarstyle keinen negativen Kommentar auf der Arbeit hervorruft und ich mich dementsprechend nur style.
In dieser Folge von Tabufrei geht es um ein riesiges und zeitgleich so omnipräsentes Tabuthema. Unsere mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Ich bin Franka Frei und in den kommenden Minuten unterhalte ich mich nicht nur mit Betroffenen, sondern erfahre auch von Expertinnen, wie ganz konkrete Vorschläge für eine gesündere Arbeitswelt aussehen.
Es gibt ein weltweites Konzept tatsächlich, das sich Mental Health First Aider nennt. Das funktioniert ganz analog tatsächlich zum normalen Ersthelfer und arbeitet unter der Annahme, wenn ich jemandem Erste Hilfe körperlich leisten kann, dann kann ich das auch mental.
Es wird also spannend. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Wie schon in einigen Folgen davor habe ich mich auch dieses Mal bei den Recherchen zuallererst mal auf Instagram umgehört und über meine Story nachgefragt, wie es euch im Job geht. Also mal so ganz ehrlich. Und kleiner Spoiler, ich fand's echt krass zu sehen, dass auch noch 4 Jahre nach dem ersten Corona-Lockdown die Pandemie so viel Einfluss auf die Antworten genommen hat. Eine Person, die sich recht schnell gemeldet hat, ist Pali.
Ich war bis 22 als Creative Art Director bei einer Hotelkette eingestellt und durch Corona ist mir eigentlich erst so richtig bewusst geworden, wie viel ich eigentlich für dieses Unternehmen getan habe.
Durch den ersten Lockdown im Jahr 2020 veränderte sich alles. Monatelang wurden Hotels und Restaurants dicht gemacht und Pali, der bis dahin im täglichen Hamsterrad aus Arbeit verschwunden gewesen war, hatte plötzlich Zeit für Dinge, die in den Jahren zuvor konsequent unter den Tisch gefallen waren.
Und dann, als die Corona-Pandemie mehr oder weniger beendet war und das Hotel wieder Geld verdient hat, hatte sich ganz viel verändert, was sehr zum Leidtragen meiner psychischen und mentalen Gesundheit war, weil der Arbeitgeber sich so verändert hat, dass er auf jeden Fall nicht mehr sehr wertschätzend und sehr dankbar war.
Für Pali wurde die Pandemie so zum Eye-Opener. Er trennte sich vom Arbeitgeber, begann eine Therapie und machte sich selbstständig. 2020 untersuchte eine dänische Studie die Zufriedenheit von Arbeitnehmenden in mehreren europäischen Ländern, den USA, Australien und Neuseeland und kam zu dem Ergebnis, nirgends fühlen sich so viele Menschen so unwohl an ihrem Arbeitsplatz wie in Deutschland. Ungefähr ein Viertel der Angestellten hierzulande gab an, im Job unmotiviert zu sein. Welche Auswirkungen die Corona-Zeit auf diese Zahlen genommen hat, lässt sich nicht eindeutig sagen, weil das natürlich immer total von der Art der Beschäftigung und anderen Faktoren abhängt. Für viele brachte die Pandemie flexiblere Arbeitszeiten und so eine insgesamt positive Umgestaltung ihres Alltags. Für andere bedeuteten die pandemiebedingten Neuumstände enorme Herausforderungen, zum Beispiel bei der digitalen Umsetzung ihrer Arbeitsabläufe, unbezahlte Überstunden, Gehaltskürzungen oder sogar Entlassungen. Besonders für Menschen, die in sogenannten systemrelevanten Berufen beschäftigt waren, erhöhte sich der Druck, teils ins Unerträgliche und die Konsequenzen dessen halten bis heute an. Katharina zum Beispiel arbeitete während der Lockdown-Monate im Supermarkt.
Eins meiner leider Negativbeispiele kommt aus der Pandemiezeit, wo mich ein Kunde verbal so attackiert hat und zusammengeschrien hat, weil ich angeblich ein Bitte vergessen habe, was ich nicht habe, dass die Kollegen aus den umliegenden Abteilungen und auch mein Chef das trotz aller geöffneten Kassen, Schlangen bis zum geht nicht mehr, einem Lautstärkepegel, der wirklich unnormal war, gehört haben und gekommen sind. Das muss man sich mal vorstellen.
Katharina und ihre KollegInnen sind im Supermarkt täglich Stress, Wut und Ärger ausgesetzt. Dass das auch Einfluss auf die Stimmung im Team nimmt, ist naheliegend.
Mittlerweile, muss ich sagen, gehe ich mit einem eher flauen Magen zur Arbeit. Ich merke, wie ich innerlich überbelastet bin von den Kunden, der Dauerbeschallung auf Arbeit, der Unterforderung, weil man nicht sein volles Potenzial nutzt, dass sich komplett klein und unnütz fühlen, denn egal was ich sage, es wird von höheren Positionen wieder komplett zunichte gemacht.
Statistiken zeigen, dass Menschen in der Dienstleistungsbranche, im Gesundheitswesen und als Lehr- oder Erziehungskräfte am häufigsten von psychischen Problemen betroffen sind, auch unabhängig von Corona. Und genau das bestätigt auch Jasmina. Sie ist selbst beruflich im Therapiekontext unterwegs.
Gerade im sozialen Bereich, wo voll viele weiblich sozialisierte Personen arbeiten, habe ich das Gefühl, ist da nochmal ein ganz anderer Druck hinter. Liegt vielleicht auch an dem Bereich soziale Arbeit, wo ja auch so ein bisschen immer so die Haltung ist, dass Leute das aus Nächstenliebe machen und aus der Überzeugung, Leuten helfen zu wollen. Und da verschwimmt halt häufig auch so Privates mit Beruflichen in meinen Augen. Und die Intention ist nicht primär, ich mache meinen Job und verdiene damit Geld. Und das ist ganz schön gefährlich, finde ich, auch wenn es um Mental Health im Gesundheitskontext geht.
Besonders für Menschen, die dann auch noch zusätzlich zu Hause Kinder oder andere Angehörige zu pflegen haben, bedeutet das Jonglieren mit Lohn- und Care-Arbeit oft ein sie zu zerreißen drohender Spagat. Und by the way, statistisch betrachtet sind das immer noch vergleichsweise sehr viele Frauen. Der mögliche negative Effekt von dauerhaft erhöhtem Stress auf unsere Gesundheit ist echt nicht zu unterschätzen. Wer gestresst ist, hat eher Magenschmerzen, Durchfall, Verstopfungen, Schlaf- und Essstörungen und leidet langfristig eher an Konzentrationsschwierigkeiten, Libidoverlust oder eben auch an Depressionen. Pausen von beruflichen Belastungen sind super wichtig, denn Stress führt auch dazu, dass der Körper sich weniger gut von Krankheiten wie zum Beispiel Infektionen erholen kann. Dazu nochmal Jasmina.
Ich war 2 Wochen nach einer Corona-positiven Infektion halt krank und während dieser Zeit habe ich eine Online-Fortbildung gegeben, weil einfach es nicht anders ging offenbar. Und danach war ich relativ lange krank und es hatte auf jeden Fall nicht so positive Effekte auf meine Gesundheit und danach war ich einfach wirklich sehr enttäuscht und auch wütend.
Jasmina erzählt, dass es vor allem ihre Chefin ist, die sie und andere Mitarbeitende unter Druck setzt, eben immer erreichbar zu sein, auch im Urlaub und wenn sich jemand krank gemeldet hat, ähnlich wie sie es selbst auch immer ist.
Ich finde es wahnsinnig schwer, wenn Leute in Positionen, wo sie Vorbilder sein sollten und eine Haltung tragen sollten, selbst gar nicht die Sachen für sich selbst einhalten können und entsprechend auch kein Vorbild sind.
Ganz generell sehen wir, dass die gemeldeten Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von psychischen Erkrankungen in den letzten Jahren sehr sichtbar angestiegen sind. Zwischen 2003 und 2021 hat sich die Zahl fast verdreifacht. Laut Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin stellen psychische Erkrankungen damit mittlerweile offiziell eine der häufigsten Ursachen für Fehlzeiten dar. Direkt nach Erkrankungen der Atemwege, also sowas wie Erkältungen, oder Muskel-Skeletterkrankungen, beispielsweise Rückenschmerzen. Und oft hängen auch diese Probleme mit psychosozialen Risikofaktoren zusammen, also sowas wie lange Arbeitszeiten, hohe Anforderungen, kaum Pausen, Mobbing, Belästigung oder Diskriminierung. Ich frage mich, war die Situation früher besser, als es noch keine sozialen Medien, eine Direktmeldung auf Smartphone für jede Arbeits-E-Mail um 2 Uhr morgens und den Chef unter den WhatsApp-Kontakten gab? Oder sind wir über die Generationen hinweg wirklich einfach nur empfindlicher geworden? In super vielen Artikeln und anderen Medienbeiträgen der letzten Jahre entsteht der Eindruck, dass besonders junge Menschen der Generation Z, geboren nach 1997, eine andere Arbeitsmoral pflegen. Dass sie sich nicht mehr so aufopfern wollen gegenüber ihren Arbeitgebenden oder sogar einfach nur faul sein. genau darüber habe ich mich auch mit Nike Hilber unterhalten. Sie ist Psychotherapeutin und ihr kennt sie vielleicht als La Psychologista von ihrem Instagram-Kanal.
Tatsächlich ist das überhaupt nicht meine Empfindung und ich glaube, das deckt sich auch überhaupt nicht mit der Forschung. Es ist nur so ein klassisches, wenn man schon ein bisschen älter ist und zurückguckt, so ein subjektiver Eindruck, der dann manchmal gesellschaftlich irgendwie Wellen schlägt und dann gibt's plötzlich eben die Boomer, die alle ausschließlich nur gerne immer super viel gearbeitet haben und psychisch da weniger belastet waren und jetzt dieser krasse Kontrast, die Generationen, die nachkommen, die alle nicht mehr arbeiten wollen und psychisch instabil sind. Ich glaube, das ist eine starke Vereinfachung der Lage und wird dem Ganzen auch überhaupt nicht gerecht und es ist hoch individuell.
Zahlreiche Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Leute aus jüngeren Generationen grundsätzlich sogar motivierter im Job sind als Ältere. Aber das hängt oft auch damit zusammen, wie groß ihre Möglichkeiten sind, sich kreativ und verantwortungsvoll in ein Unternehmen einzubinden. Junge Menschen haben so gesehen im Gegensatz zu Älteren tendenziell mehr Lust, einer Tätigkeit nachzugehen, die sie nachhaltig mitgestalten können, anstatt einfach nur den Vorstellungen anderer gerecht zu werden. Ob junge Menschen von heute aber allgemein eher psychisch zu kämpfen haben als noch vor 50 Jahren, lässt sich so pauschal nicht sagen. Zum einen ist es kaum möglich, einen sinnvollen Vergleich zu ziehen, weil sich unsere Lebensrealität einfach so maßgeblich verändert hat. Zum anderen gab es für Krankheiten wie zum Beispiel Burnout bis vor ein paar Jahrzehnten einfach noch keinen Namen. Allerdings, sagt Nike,
was aber tatsächlich so ist, seit Corona und das zeigen auch Studien, haben insbesondere Jugendliche und weibliche, also junge Mädchen, ganz arg gelitten. Also zum Beispiel Essstörungen haben zugenommen, Angststörungen, Depressionen. Warum das so ist, ist sicherlich immer noch nicht abschließend geklärt. Da gibt's ganz viele Theorien und ich denke, da müsste man auch sich nochmal viel genauer mit beschäftigen. Aber das ist auf jeden Fall ein Fakt, dass da die psychische Gesundheit drunter leidet.
Eine Trendstudie aus dem Jahr 2024, die sich mit Jugendlichen in Deutschland beschäftigt, kommt zu dem Ergebnis, dass mehr als die Hälfte der 14- bis 29-Jährigen im besonderen Maße Stress ausgesetzt ist. Für mehr als ein Drittel sind Erschöpfung, Selbstzweifel und Antriebslosigkeit eine deutliche Belastung. Und wie die Studie zeigt, haben all diese Werte in den letzten Jahren messbar zugenommen. Also auch Jahre nach der ersten Corona-Welle und trotz deutlichen Abschwächens der pandemiebedingten Einschränkungen. Also hier nochmal der Reminder, wenn ihr euch gestresst fühlt, ängstlich oder überfordert, ihr seid nicht alleine. Laut Psychotherapeutin Nike hat diese wachsende Anspannung in jüngeren Generationen auch mit anderen gesellschaftlichen Sorgen und Ängsten zu tun. Klimakrise, Kriege, Konflikte, Inflation.
Früher war es klar, ich sage jetzt mal, die Generation, die jetzt halt in Rente gehen, die konnten sich Wohlstand erarbeiten. Wenn man sich jetzt mit den jüngeren Generationen unterhält, da ist den meisten klar, dass das so überhaupt nicht mehr möglich ist, ja, ganz zu schweigen von Eigentum und so weiter und so fort. Und da finde ich es auch eigentlich total fair, dass die sich dann zumindest fragen, okay, will ich denn dann wirklich mein Leben damit verbringen, zu arbeiten und mich zu opfern, um materiellen Wohlstand anzuhäufen? Oder frage ich mich vielleicht auch mal wirklich, was für ein Kapital ist mir wichtig? Ja, also vielleicht ist soziales Kapital oder ich nenne es jetzt mal emotionales Kapital wie Freundschaften und Beziehungen mir doch irgendwie wichtiger als mein Leben lang zu arbeiten und zu sparen und zu hoffen, mir davon irgendwas Materielles leisten zu können.
Mentale Struggles nehmen Einfluss auf unsere psychische und physische Gesundheit, auf unser Sozialleben, unsere Beziehungen und eben auch auf unsere Leistungsfähigkeit. Sie sind, nochmal, eine der häufigsten Ursachen für Fehlzeiten am Arbeitsplatz und verursachen damit jährliche Kosten von fast 30 Milliarden Euro. So zumindest das Ergebnis einer Berechnung der Hans-Böckler-Stiftung. Gleichzeitig mangelt es immer noch an Therapieplätzen. Im Schnitt vergehen 20 Monate, bis eine an Depressionen erkrankte Person in Deutschland medizinisch behandelt wird. Und das, obwohl Depressionen laut WHO ähnlich gut heilbar wären wie zum Beispiel Bluthochdruck. Und spätestens da sollte klar sein, dass es auch im wirtschaftlichen Interesse steht, bessere Lösungen und Präventionsmodelle zu finden. Was können Arbeitgebende für die mentale Gesundheit ihrer Beschäftigten tun? Und welche Verantwortung tragen besonders große Unternehmen? Jemand, die darüber viel zu sagen hat, ist Mareike Frerichs. Sie ist als systemische Coachin für den Hygienekonzern Essity im Einsatz.
Eine Organisation ist nicht dafür gebaut, für jeden perfekt zu sein. Das kann gar nicht funktionieren. Das ist, so erlebe ich das häufig heute in Anspruch vieler Arbeitnehmenden. Und eine Zeit lang habe ich das selber gedacht. Ein Unternehmen muss alles dafür tun, dass es allen gut geht, und mittlerweile gelernt, das ist unmöglich. Für mich bedeutet mentale Gesundheit tatsächlich, das ist nie 0 oder 100. Also ich bin meistens irgendwie nicht auf der Skala ganz links oder ganz rechts, sondern bin irgendwo dazwischen. Ich bin nie komplett gesund und ich bin auch nie irgendwie 0 krank.
Mareike setzt sich seit Jahren tagtäglich aktiv mit Fragen von Personalentwicklung, Konfliktlösungen und Kommunikation innerhalb verschiedener Arbeitsteams auseinander, organisiert Weiterbildungen, Trainings und Workshops.
Ich würde sagen, Führungskräfte haben eine ganz besondere Aufgabe in einem Team, aber ich bin eben auch immer Teil einer Dynamik und Teil eines Systems und trage dazu bei, dass es besser wird oder schlechter wird. Das ist nicht immer leicht zu hören und auch nicht immer die Lösung, ne? Nicht immer bin ich das Problem, sondern das System ist im Zweifel das Problem, was wir miteinander für Routinen und Muster entwickelt haben.
Mareikes Erfahrung zeigt, dass das Problem oft nicht an Unternehmen liegt, die kein Interesse daran haben, Zeit und Geld für die mentale Gesundheit ihrer Arbeitnehmenden zu investieren, sondern darin, dass das Thema einfach immer noch super schwer zu kommunizieren ist. Wir dürfen nicht vergessen, in unserer auf Leistung ausgerichteten Gesellschaft werden Probleme mit der mentalen Gesundheit immer noch lieber tabuisiert. Mehr als 40% der ArbeitnehmerInnen in Deutschland haben Angst, dass es ihnen schadet, wenn sie bei der Arbeit offen über ihre psychische Erkrankungen sprechen. Und deswegen verheimlichen sie lieber ihre Krankheit. Ein Beispiel.
Und zwar haben wir vor gut 3 Jahren angefangen, ganz konkrete Impulsvorträge, also sogenannte Lightning Talks zum Thema mentale Gesundheit zu machen. Und wir haben diese Formate eigentlich so implementiert, wie wir das mit allen Trainingsformaten tun. Man kann sich also einfach offiziell anmelden und stellten dann irgendwann fest, es gibt gar keine Resonanz. Also wir kriegen wirklich sehr wenig Anmeldungen. Wir waren sehr verwundert und konnten uns eigentlich nicht vorstellen, dass es keinen Bedarf gibt, weil den Bedarf gibt es. Wir haben es an den Zahlen gehört und gesehen und sind dann gemeinsam mit unserem externen Partner ein Stück weit ein Experiment eingegangen, haben gesagt, wir anonymisieren die Anmeldung. Also weder muss ich mit meiner Führungskraft darüber sprechen und mir unser sogenanntes Approval dazu einholen, noch fallen für mich oder meine Kostenstelle irgendwelche Kosten an. Und an dem Tag, an dem wir das verkündet haben, ja, sind die Anmeldungen hochgeschossen, ne? Also da merkt man tatsächlich, darüber zu sprechen mit Führungskräften im Team ist wirklich noch ein Thema.
Ein Angebot, von dem Mareike erzählt hat, sind sogenannte Mental Health First Aid Kurse. Dabei wird in einem 12-stündigen Grundlagenkurs Wissen über verschiedene psychische Probleme und Krisen vermittelt. Und man lernt in Fallbeispielen und anhand von Rollenspielen, wie angemessene mentale Erste Hilfe unter KollegInnen aussehen kann. Durch den Einsatz von fertig ausgebildeten mentalen Ersthelfenden können psychische Gesundheitsprobleme am Arbeitsplatz früher erkannt und so auch Arbeitsausfälle vorgebeugt werden. Was Mareike aber wichtig war zu betonen und was auch mir bei unserem Gespräch immer deutlicher wurde, das Thema mentale Gesundheit sollte auf keinen Fall zu vereinfacht betrachtet werden. Menschen sind unterschiedlich und auch die Lösungen für mentale Probleme liegen nicht in einer für alle gültigen Formel oder einem Geheimrezept. Das Gleiche gilt erst recht für einen Arbeitsplatz, wo viele Individuen, Interessen und Herausforderungen zusammenkommen.
Wie geht ein Team eigentlich mit Vielfalt um? Wie arbeiten die zusammen? Was haben die für Beziehungsmuster entwickelt, ne? Indem sie sprechen oder auch nicht miteinander sprechen? Wie sicher sind die im Umgang miteinander? Wie wohl fühlen die sich? Welche Stereotype, die wir alle haben, trägt jeder mit sich rum? Man kann wahnsinnig viele Fragen stellen. Und dann geht's immer darum zu gucken, was ist tatsächlich in diesem Team, das Muster, das sich etabliert hat, was hat das mit mentaler Gesundheit zu tun, was hat das aber tatsächlich auch mit dem Thema Selbstführung, Teamführung oder Führung zu tun. Unfassbar komplexes Thema.
Nicht jeder Mensch hat die gleichen Chancen im Leben. Sexismus, Rassismus und andere Diskriminierungsformen liegen auch am Arbeitsplatz in der Struktur. Und die aus der Welt zu schaffen, ist sicher nicht mit einem 12-stündigen Workshop getan. Aber es gibt eben ganz konkrete Ideen und Vorschläge, wie sich die mentale Gesundheit im Kleinen wie im Großen, in Betrieben, Organisationen und an anderen Orten, wo Menschen zusammenkommen, ein Stück weit verbessern kann. Letztendlich braucht es für einen Wandel nicht nur mehr gesellschaftliches Bewusstsein und das Auseinandersetzen mit sich selbst, sondern auch politische Handlungen. Das hat Nike sehr gut zusammengefasst.
Konkrete Forderungen an die Politik wären natürlich als Psychotherapeutin ganz klar mehr Kassensitze schaffen, die Weiterbildung der Psychotherapeutinnen sichern. Das sind so die ganz zentralen konkreten Forderungen, die ich an die Politik formulieren möchte.
Und ganz ähnlich hat auch Mareike geantwortet. Sie sagt, sie würde sich wünschen, dass jeder Mensch die Möglichkeit hätte, einen Therapeuten oder eine Therapeutin aufzusuchen.
Alle Menschen, die ich kenne, die in einer Therapie waren, gehen hinterher gestärkt daraus, kennen sich persönlich sehr viel besser, können besser mit anderen Menschen umgehen. Insofern wünsche ich mir eigentlich, es ist etwas utopisch, aber dass wir alle ständig Zugang dazu hätten und vielleicht sogar einfach alle ständig in Therapie wären. Das fände ich tatsächlich sehr großartig. Und ich würde mir wünschen, keine Appelle an die Gefühle von Menschen. Also solche Sätze wie, sei doch nicht traurig, die bringen in der Regel nichts.
Für Katharina, die im Supermarkt arbeitet, lege der Anfang darin, selbst besser in Entscheidungsprozesse eingebunden und ernst genommen zu werden.
Ich persönlich würde es mir so sehr wünschen, dass wir mehr Personal hätten, weil es dadurch einfach viel mehr Entlastung geben würde, dass offener gedacht wird und dass das Potenzial der Mitarbeiter auch genutzt wird. Denn so viele von uns könnten so viel mehr, aber wir sind wie ein Vogel, welcher in einem Käfig gefangen ist und einfach zu große Flügel hat und sich nicht entfalten kann.
Und mit diesen Schlussworten sind wir tatsächlich am Ende dieser Episode von Tabufrei. Was ich auf jeden Fall mitnehmen werde, schlechte Laune im Supermarkt und anderswo ist ansteckend. Gute Laune, aber auch. Der Schlüssel liegt darin, emotionale Verantwortung zu übernehmen. Und zwar nicht nur für ArbeitskollegInnen, sondern auch für andere Menschen, mit denen wir im Alltag zu tun haben. Und das können auch Fremde sein. Danke an alle, die diese Folge mit ihren Stimmen und Perspektiven bereichert haben. Pali, Katharina, Jasmina, Nike und Mareike, dafür, dass ihr euch für das Thema einsetzt, aufklärt und ganz aktiv an Lösungen mitwirkt. Danke auch an das tolle Team hinter den redaktionellen und technischen Kulissen und wie immer an Essity fürs Möglichmachen. Und jetzt bist du dran. Wie geht es dir mental in Bezug auf deine Tätigkeit? Jetzt mal so ganz ehrlich. Gibt es bei dir bei der Arbeit Angebote zum Thema mentale Gesundheit? Und wie kommen die an? Hast du Wünsche? Wir freuen uns auf deine Antwort und zahlreiche Kommentare, entweder per E-Mail, auf Instagram oder direkt hier in der Podcast-Anwendung. Weitere Infos und Links findet ihr in den Shownotes, auch wo ihr Hilfe und Beratung bei psychischen Beschwerden findet. Ich bin Franka Frei, das war Tabufrei. Danke fürs Zuhören, macht's gut und bis bald.